Taxpod, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taxpod. Heute lassen wir mal die steuerlichen Themen so ein kleines bisschen hinter uns, aber wir haben immer viel Steuerbezug natürlich auch weiterhin. Wir wollen nämlich heute über gesellschaftsrechtliche Mobilität innerhalb Europas sprechen und das UMRUG. Und Jens, du bist bei mir. Sei gegrüßt, Jens.
Hallo Götz, und ich würde das natürlich nicht so einleiten, dass wir heute nichts mit Steuerrecht zu tun haben, denn das Gesellschaftsrecht gibt jedenfalls mal ganz häufig dann eben auch den Rahmen vor fürs Steuerrecht, ja, und wie wir da zu subsumieren haben. Und da werden wir heute zu kommen, ja, und natürlich auch da tiefer
einsteigen. Ist klar. Ich glaube, wichtige Zielmarke für heute ist, dass der Taxpod nicht so lange wird wie die letzten, aber ich glaube, wir haben auch ein bisschen Zeitdruck nach hinten raus, deshalb gute Chancen, dass das passt. So, wir machen das nicht alleine, sondern haben einen perfekten Gast für dieses Thema bei uns. Jens, ich würde vorschlagen, dass du Christian einmal vorschlägst, und ich begrüße dich schon mal, Christian. Es ist schön, dass du dabei bist.
Ja.
Aber Jens, erstmal
genau, du. Wir freuen uns sehr, Christian. Genau. Danke, Christian, dass du mit an Bord bist. Christian Bochmann, Partner bei uns und vor allem gesellschaftsrechtlicher Kollege. Wir sind ja hier beim Podcast, also man kann ihn nicht sehen. Das ist halt ein junger Mann hier, aber wahrscheinlich der Jüngste hier in der Runde, würde ich fast sagen. Obwohl, ich bin nicht sicher. Du bist wahrscheinlich noch einen Ticken jünger. Und genau, er macht halt eben im Kern Gesellschaftsrecht in Hamburg. Ja, auch ist eigentlich bekannt eben auch aus interessanten Unternehmungen mit jungen Familienunternehmern. Hat ein tolles Buch dazu geschrieben. Deswegen also ganz bekannt in der Szene. Und wahrscheinlich der erste Gast, den wir haben, der mit Krawatte hier ist.
Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Auch in der Reihung der
hervorzuhebenden Charakteristika.
Nein, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, hier in die Höhle der steuerlichen Löwen als Gesellschaftsrechtler eingeladen zu sein. Hallo.
Ja, Christian, vielen Dank. Perfekt. Und Jens, ich würde sagen, dann spiele ich den Ball zu dir rüber, dass du einmal hier wie immer so eine ganz grobe Übersicht über das Thema mal gibst, so ein bisschen mit hoher Flughöhe, damit Christian dann von da aus loslegen kann und uns in die Details führen kann.
Genau, Christian kann dann gleich mal berichten, was dieses UMRUG da uns neuen Dingen bringt. Ich glaube, sehr viele Details, Änderungen im Umwandlungsgesetz. Ich glaube, was uns heute hier interessiert, ist, dass jetzt eben Gesellschaften identitätswahrend über die Grenze verziehen können. Das konnten sie ja vorher auch schon, allerdings eben nicht gesetzlich geregelt, sondern nur auf Grundlage der Rechtsprechung des EuGH. Jetzt geht das eben auch nach dem Gesetz. Und die Frage ist, was heißt das eigentlich? Ja, wohin darf man verziehen? Geht das nur innerhalb der EU? Kann ich auch in Drittstaaten ziehen? Wenn ich nicht in Drittstaaten ziehen kann, wie kommen wir da vielleicht hin? Da können wir gleich mal drüber sprechen. Gilt das nur für den Wegzug? Gilt das für den Zuzug? Sind eigentlich Personengesellschaften erfasst? Kann eine Personengesellschaft ins Ausland ziehen und Kapitalgesellschaft werden? Umgekehrt, was bringt uns eigentlich das UMRUG?
Ja, das UMRUG, in Kraft getreten am 1. März dieses Jahres. Umsetzungsfrist war der 31. Januar. Wurde dann im parlamentarischen Handgemenge nicht ganz erreicht. Jetzt ist es da. Was bringt es uns? Also Anwendungsbereich EU-EWR. Ja, wir schaffen hier Mobilität für Gesellschaften, und darum geht es ja. Mobilität von Gesellschaften, so wie wir uns als EU-Bürger in der EU frei bewegen können, sollen das auch die Gesellschaften dürfen. Stichwort Niederlassungsfreiheit, hast du gesagt, Grundfreiheit des EU-Vertrags, AEUV. Und deswegen sind wir in der EU und im EWR. Und welche Gesellschaften genießen diese Mobilität jetzt neuerdings gesetzlich geregelt? Kapitalgesellschaften. Warum so betont die Kapitalgesellschaften, die Personengesellschaften eben im Moment nicht, jedenfalls nicht nach den Regelungen des UMRUG. So, und was ist neu dazugekommen in der Sache? Wir hatten ja schon seit 15 Jahren, fast 2007, die 122a Umwandlungsgesetz, also die grenzüberschreitende EU-weite Verschmelzung. Was ist jetzt neu dazugekommen? Du sagtest es, der Formwechsel, also die identitätswahrende Änderung der Rechtsform über die Grenze hinweg. und zum anderen die Spaltung in all den Spielarten, die wir kennen. Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederung über die Grenze hinweg. So, und all das, die schon bekannte Verschmelzung, die Spaltung und der Formwechsel jetzt neu sortiert in 305 folgende Umwandlungsgesetz nach dem eigentlich bewährten und gut strukturierten und auch übersichtlichen Baukastenprinzip, also mit diesen Verweisungen immer nach vorne auf so allgemeinen Teil. Das hat es uns gebracht im Inland.
Aber das ist aber interessant. Eigentlich fragt man sich ja, warum es das nicht schon vorher gab, ja, sondern warum wir da nur mit der Verschmelzung unterwegs waren. Also ich sage mal gerade die Spaltung, ja, ist ja eigentlich nichts anderes als wie so eine Art Teilverschmelzung, hätte man erwartet, dass das eigentlich vielleicht schon vorher geht, vielleicht auch in analoger Anwendung, aber auch.
Ja, warum gab es das nicht vorher? Es ist natürlich irgendwie zwei große Kräfte, die hier, sagen wir mal, fast ein bisschen gegeneinander wirken, die zum Ausgleich zu bringen sind. Zum einen wollen wir natürlich die EU-Grundfreiheiten, wie das auch in allen anderen Sachen ist, Waren- und Kapitalverkehrsfreiheit. Und zum anderen hat man natürlich auch immer ja protektionistische Tendenzen, immer die Sorge, dass auch wenn wir uns einen großen EU-Binnenmarkt in jederlei Hinsicht irgendwie da auf EU-Vertragsebene vorgenommen haben, dass man sagt, naja, vielleicht ist es in dem anderen Staat doch nicht so Klammer auf gut, Klammer zu, wie in dem Staat, von wo die Ware, das Kapital oder in dem Fall eben die Gesellschaftsform herkommt. So, deswegen hatte man es vorher nicht und wahrscheinlich hätte man es jetzt auch noch nicht, wenn es nicht mal die berühmte Pollboot-Entscheidung gegeben hätte vom EuGH im Jahr 2017, die ja im Prinzip die Tür weit aufgemacht hat für grenzüberschreitende Formwechsel nach Grundfreiheiten des EU-Vertrags. Und zwar so weit aufgemacht hat, dass es selbst denjenigen, die für diese Grundfreiheiten eintreten und sagen, es muss eine Gesellschaftsmobilität geben, so ein bisschen die Sorge kam, dass das nicht nach geordneten Regeln funktioniert. Denn das ist irgendwie auch allen klar, dass man sagt, es soll diese Mobilität geben, aber es gibt eben schützenswerte Stakeholderinteressen, also Gesellschafter, Arbeitnehmer und irgendwie auch so den Staat, das sind wir im Steuerrecht, dass das eben geordnet abläuft.
Genau, weil für uns, sage ich mal, ist das ja nichts Neues. Jetzt hier der grenzüberschreitende Formwechsel, das haben wir ja schon vorher gemacht, eben auf Basis dieser Rechtsprechung, muss man sagen. Und die Frage ist ja auch immer, wozu braucht man das eigentlich? Also gerade aus steuerlicher Sicht. Manchmal braucht man das eben, um tatsächlich eben identitätswahrend über die Grenze zu kommen. Und wann braucht man das? Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Immobilien mit beteiligt sind, also auch Immobiliengesellschaften, ja, dass man da nicht Grunderwerbsteuer auslöst durch einen übertragenen Vorgang. Aber das ist nur ein Beispiel. Ja, das hat doch vielleicht auch was mit Rücklagen zu tun, die bei der Gelegenheit mal jedenfalls zivilrechtlich eben nicht zur Ausschüttung kommen. Steuerlich mag das anders sein. Aber ich glaube, das sind so ein paar Beispiele, weshalb man so einen grenzüberschreitenden identitätswahrenden Formwechsel braucht. Aber wie gesagt, bisher hat das auch ganz gut geklappt. Die Frage ist, klappt das jetzt besser? Oder
ich finde das ehrlich gesagt interessant, den Punkt, den Christian gerade gemacht hat, dass es teilweise als zu offen wahrgenommen wurde, was wir in der Vergangenheit auf der Basis der Pollboot-Entscheidung etc. hatten, weil es sich auch so ein bisschen mit der Erfahrung deckt, dass wir bei manchen eingespielten Registern im Ausland, als es so gut funktioniert hat, dass wir jetzt in der Übergangsphase eigentlich sogar ein Interesse daran hatten, in manchen Fällen noch nach dem alten, ungeregelten System vorzugehen. Also, ich bin nicht der Gesellschaftsrechtler in der Runde, aber so, dass ich schon das Gefühl hatte, dass Leute auch dachten, auch in manchen eingespielten Kommunikationen, da funktioniert das eigentlich schon ganz gut und da war es gar nicht so klar, ob das überhaupt eine Verbesserung bringt. Aber deshalb ist die Frage von dir jetzt auch jetzt, glaube ich,
ja, aber das trifft ja den Punkt, in der Tat. Also, Pollboot haben ja manche als eigentlich so eine verunglückte Formwechselaktion wahrgenommen. Eigentlich so sollte es ja nicht laufen. Ne? Was ist da passiert? Da hat man eigentlich erstmal den Satzungssitz geändert, wo wir sagen, das kann man auch in der deutschen GmbH und in der deutschen Aktiengesellschaft können wir Satzungssitze verlegen. Ändert aber eigentlich erstmal nichts an der Rechtsform, an der Identität der Gesellschaft. So, was man dort gemacht hat, irgendwie hat man es dann geschafft, in Luxemburg, wenn ich es richtig erinnere, ein Register dazu zu bringen, einzutragen. Und hat man gesagt, hier ist es passiert, identitätswahrender Formwechsel. So soll es ja aber eigentlich nicht laufen, dass ich einfach sage, hier wird ein Satzungssitz ausgetauscht und aus Versehen in Anführungszeichen in ein anderes Register eingetragen, und dann ist es passiert und es ist eine neue Rechtsform da. Die Gesellschaft hat die Grenze überschritten, ohne dass da in irgendeiner Form...
Ja. Und warum? Warum soll das so nicht laufen? Also ich habe da gar keinen Schmerz mit. Ja? Also deswegen,
ja, kann ich also erklären, warum man da alle Regeln... Wir sagen mal, ja, Stakeholder-Schutz. Ne? Also vor allem die Anteilseigner und dann natürlich Arbeitnehmer ist ein großes Thema. Aber auch wenn man mal von den Anteilseignern kommt, also bitte, wenn man sagt, das ist ein Alleingesellschafter, wir sind irgendwie im Konzern, da soll eine Konzerntochter von A nach B, dann ist gesellschaftsrechtlicher Anteilseignerschutz eigentlich kein Thema. Wenn man jetzt aber sagt, man hat einen Gesellschafterkreis mit Mehrheit, Minderheit, so, und die Sachen hier werden ja auch über die Grenze hinweg mit Mehrheit entschieden, 75%, so wie wir es aus dem Inland kennen, dann kann das natürlich für mich schon einen Unterschied machen, wenn ich heute mit 10% einer deutschen GmbH beteiligt bin, wo ich weiß irgendwie, wie ich die Geschäftsführung nerven kann mit Einsichtsrechten, wo ich in einer guten Betreuung bin bei dem Anwältin, Anwalt, Steuerberaterin, Steuerberater um die Ecke, der mir das alles erklären kann, und morgen bin ich plötzlich in einer luxemburgischen Gesellschaft und muss eine Luxemburger Anwältin, Anwalt suchen, um mich da zu beraten. Für einen Anteilseigner macht das ja schon einen Unterschied. Und wer weiß, was mir in Luxemburg, in der luxemburgischen Gesellschaft sonst noch passieren kann mit 10%. Irgendwelche Minderheitenrechte, die weggehen. So. Also insofern hat man da einmal das Schutzinteresse und zum anderen natürlich die andere große Stakeholdergruppe, die Arbeitnehmer. Klar, wir haben in Deutschland eben nun mal die unternehmerische Mitbestimmung, da mit den berühmten Grenzen 500 und 2000 Mitarbeiter und dann eben Drittel- oder paritätisch mitbestimmte Aufsichtsräte. Das knüpft aber ganz klar an die deutsche Rechtsform an. Also der Arm des deutschen Gesetzgebers reicht da eben nicht in ausländische Rechtsformen hinein. Deutsche, wir kennen das ja, BV und KKG. Deutsche Gesetzgeber kann eben nicht vorschreiben, dass in der niederländischen Gesellschaft ein Aufsichtsrat zu bilden ist. Deswegen da die Verkürzung, immer die Sorge vor der Verkürzung der Mitarbeiterrechte, unternehmerische Mitbestimmung. Und dritte Gruppe hätte ich fast unterschlagen, Gläubiger. Der Gläubiger, der eben sagt, jetzt hier die Gesellschaft mit dem Sitz in Hamburg oder Bonn, und da weiß ich, gehe ich ans Landgericht Hamburg und dann passiert mir das und das. Und morgen sitzt die Gesellschaft eben irgendwo im Ausland und muss da verklagt werden, kann eben auch lästiger sein, oder im Ausland ist die Kapitalerhaltung nicht so streng, deswegen muss ich Sorge haben, dass da das Geld irgendwo in die Gesellschaft geht und nachher gar nichts mehr da ist für mich als Gläubiger. So, deswegen kann man sagen, man kann da was dagegen haben, dass Gesellschaften so über die Grenze verziehen.
Das. Okay, und das heißt, jetzt haben wir einen Prozess, sagst du, der das eigentlich schafft, diese Stakeholder auch zu schützen. Und ich glaube, Christian, was dann sinnvoll wäre, ist, wenn du einmal so ganz im Schnelldurchgang eigentlich schilderst, wie jetzt nach dem neuen Gesetz so ein grenzüberschreitender Formwechsel oder eben auch die Verschmelzung, das ist schon bekannt, aber wie das eigentlich abläuft. Ich glaube, der Formwechsel ist am interessantesten, aber es ist ja auch parallel.
Also wir haben ein fünfstufiges Verfahren. Wir müssen einmal so einen Plan machen für die jeweilige Umwandlungsmaßnahme und den übers Register veröffentlichen, mindestens einen Monat bevor da beschlossen wird. Man muss einen Bericht machen, den kennen wir ja auch, in dem ich die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Anteilseigner und für die Arbeitnehmer darlege. Das soll es einen allgemeinen Teil geben, einen für die Anteilseigner, einen für die Arbeitnehmer. Bericht muss geprüft werden, ja, also welche Auswirkungen hat das dann tatsächlich für den 10% Minderheitsgesellschafter, dass er in eine neue Rechtsform wechselt, werden da irgendwie seine wirtschaftlichen Rechte verkürzt. Es wird beschlossen mit 75% Mehrheit und dann gibt es eine gerichtliche Rechtmäßigkeitskontrolle, wie wir die auch schon kennen, zweistufig, einmal im Inland, das Register, das prüft, ist eigentlich im Wegzugsstaat alles so durchgeführt worden, wie es das Gesetz will, also Plan, Bericht, Prüfung, Beschluss und dergleichen. Dann macht das Gericht im Wegzugsstaat einen Haken dran, macht diese Vorabbescheinigung, die wird dann heutzutage auch nicht mehr über die Gesellschaft ins Ausland übermittelt, sondern gibt es da so ein europäisch-elektronisch vernetztes Handelsregister, BRIS, schickt das ins Ausland, im Ausland schauen die nochmal, ist hier alles erfolgt? Ja, gibt es, keine Ahnung, beim Formwechsel eine Satzung für die neue Gesellschaftsform, die den nationalen Anforderungen an eine SARL oder eine was auch immer, wo man hingeht, entspricht, und dann wird im Ausland eingetragen. So, wie wird jetzt geschützt? In allen drei Formen, Formwechsel, Verschmelzung, Spaltung, kann ich als Minderheitsgesellschafter, der da eben überstimmt wurde, sagen, ich will raus. Ich kann rausgehen. Und da ist die Regelungstechnik ein bisschen neu. Das wird ja, der Plan wird veröffentlicht. Da muss ich sagen, ich will raus. Ich muss das einmal anmelden. Erkläre dann verbindlich, dass ich raus will. Und dann gehe ich sozusagen mit wirksam werden der Maßnahme aus der Gesellschaft raus und bekomme eben dann Abfindung. Ich wechsle also gar nicht in den neuen Rechtsträger rein. Die Gläubiger werden...
Gibt es da Regelung für die Abfindung? Gibt es da Regelung für die Abfindung, oder regelt sich das dann nach dem
Gesellschaftsvertrag? Naja, ja, also der tatsächliche angemessene wirtschaftliche Wert muss geboten werden. Und wie bei vielen Maßnahmen haben wir da natürlich diesen großen Streit, wie ermittle ich den eigentlich bei den börsennotierten Aktiengesellschaften, habe ich die Frage, welche Relevanz hat der Börsenkurs? Also diese Magie der Bewertung und des wahren Wertes eines Anteils, das Problem habe ich da auch.
Ne? Aber ich glaube, Jens Frage geht darüber hinaus noch, nicht nur Bewertungsbandbreiten, sondern wenn man zum Beispiel Abfindungsbeschränkungen im Gesellschaftsvertrag hat, irgendwie 70% vom Verkehrswert, würde sowas genau da durchschlagen, oder kann man quasi dann in der Situation den vollen Wert
einfallen? Nein, ich krieg den wirtschaftlichen Wert, und es funktioniert auch so, ich kann sozusagen dieses Dulde und Liquidiere, den kriege ich, aber ich kann die Maßnahme nicht blockieren, sondern ich gehe dann eben über das Spruchverfahren, kann ich hier sozusagen meinen tatsächlichen Wert liquidieren. Es ist natürlich im echten Leben, kennen wir das ja eigentlich nicht, ne, dass sowas hier jetzt in großer Zahl durchexerziert wird.
Aber ich frage das natürlich deshalb, kleiner Exkurs, Götz, ich meine mich zu erinnern, dass wir in unserem Dezember-Podcast, Wiederkehr-Podcast, auch über das Thema, glaube ich, nochmal gesprochen hatten, über das Optionsmodell. Und beim Optionsmodell, also sprich optieren einer Personengesellschaft in die Kapitalgesellschaft, da ist ja auch die Frage, was gibt es da eigentlich für Schutzmechanismen? Das ist ja letztlich eigentlich nur ein Formwechsel, den wir steuerlich vollziehen, aber nicht gesellschaftsrechtlich, der aber mal genauso gravierende Konsequenzen haben könnte. Und du erinnerst dich, Götz, ja, also was gilt da eigentlich für ein Prinzip, Einstimmigkeitsprinzip, Mehrheitsprinzip? Ich glaub, da vielleicht hätte man hier jetzt eine Regelung, die man analog anwenden könnte. Einen, ja,
perfekten Gast dafür.
Ja, das ist...
du hast
das
auch dazu auch geschrieben, Christian.
Ich habe das auch am Anfang, ich war einer der Ersten, der das mit verbrochen hat, die Ansicht, die sagt, also für diesen verkürzten Formwechsel, das ist es ja, also das ist ja, das verweist ja zum Teil auf die Formwechselvorschriften, was da die Mehrheiten angeht, aber eben das Austrittsrecht sieht das Kömock ja nicht vor. So, dann hat man gesagt, weil es das eben nicht gibt, muss es was anderes geben, denn im Umwandlungsrecht sagen wir ja, du musst mit den 75% leben, die dich da reinquatschen können ins Kömock oder in eine neue Rechtsform, aber dafür kommst du eben raus und kriegst Geld, dulde und liquidiere. Beim Kömock haben wir das ja aber eben nicht gerade, aufs Austrittsrecht wird nicht verwiesen, und deswegen, das würde ich auch immer noch so sehen, und ich glaube, das sehen auch mittlerweile andere so, das ist doch so ein fundamentaler Eingriff in die individuelle Rechtsposition, oder kann es sein? Kann es sein, es kann auch immer anders sein, aber in der Regel wird das doch wohl so sein, dass da jeder Einzelne seine Hand gehoben haben muss.
Klar, der krasseste Fall ist doch...
Ich habe einen Ausländer im Drittstaat, natürlich. Ich habe einen Gesellschafter, der in der Schweiz sitzt, an der deutschen Personengesellschaft, die macht einen Formwechsel, schnipp, schnapp, der muss einmal versteuern voll.
Klar, ja? Klar.
Aber hilft ihm natürlich auch der Austritt wenig.
Aber umso wichtiger eigentlich, dass er zustimmen muss. Klar, das also auf ein Austrittsrecht zu verweisen für eine Kömock-Option, ich sage auch nicht, dass das eine bessere Variante gewesen wäre, nur eben im Umwandlungsrecht sagen wir, diese Inhaltskontrolle machen wir dann irgendwie nicht mehr, was den Einzelnen in seiner individuellen Rechtsposition angeht. Wenn ich von der Personenhandelsgesellschaft in die GmbH gehe, dann kann er eben rausgehen, der Gesellschafter, die Gesellschafterin. Beim Kömock machen wir das nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht richtig, weil würde auch nicht viel helfen. Aber umso wichtiger ist doch dann eigentlich genau zu schauen, greift man eigentlich so tief in individuelle Rechtspositionen ein, dass ich übers Mehrheitserfordernis hinaus die individuelle Zustimmung brauche. Das will aber hier, sagen wir mal, beim Umruck sind wir ja im echten Umwandlungsrecht und das echte Umwandlungsrecht, das kommt eben von der Idee her zu sagen, das ist eben Teil der Spielregeln des Gesellschaftsrechts, dass es eine neue Rechtsform geben kann und jetzt eben auch nur durch die EU-Grundfreiheiten letztlich, aber durchs Umruck dann jetzt hier positiviert, ist Teil der Spielregeln, dass das auch über die Grenze gehen kann. Da muss ich aber eben rauskommen.
Genau. Aber wie, jetzt sind wir, wie gesagt, wir waren ja gerade da, der Wegzugsstaat hat im Grunde bescheinigt, hat da in dieses europäische Register, hat er gesagt, Mensch, alles wunderbar. Und der Zuzugsstaat, wenn der einträgt, dann bin ich doch angekommen.
Da bin ich angekommen, oder? Dann haben wir wie sonst auch eingetragen, ist eingetragen. Müssen wir mal gucken, haben wir jetzt eine neue Rechtsprechung für Beschlussmängel und Rückgängigmachung wegen Sittenwidrigkeit und so weiter, ob das auch beim umwandlungsrechtlichen Beschlüssen eingreifen soll, hat der BGH gerade vor einem Monat entschieden, für nicht für Umwandlungsbeschlüsse, das wird sicherlich ein Diskussionspunkt werden, vermutlich wird man das hier nicht übertragen können, aber klar, wenn eingetragen ist, ist es passiert. Und dann bin ich als derjenige, der raus wollte, als Gesellschafter geschützt, weil ich eben raus kann, muss ich vorher nur rechtzeitig anmelden, den Wunsch. Der Gläubiger, die Gläubigerin ist geschützt, weil sie vorher Sicherheitsleistung verlangen kann für Forderungen, die begründet wurden, bevor der Umwandlungsplan veröffentlicht wurde. Also vorgelagerter Schutz, anders als wir es jetzt im nationalen Recht haben, wo ich ja im Nachhinein hingehen kann und sagen kann, ich will Sicherheit. Wenn es einmal passiert ist, ist es eben passiert. Gerade wenn es über die Grenze geht, dann zu spät. Also der Gläubiger ist geschützt über die Sicherheitsleistung, wie wir es kennen, aber eben vorgelagert. Und die Arbeitnehmer sind so geschützt, wie wir das auch kennen, bei dem Eintritt in die SE. Beim Eintritt in die SE haben wir ja das Modell, dass man sagt, das ist so ein besonderes Verhandlungsgremium zu bilden und man verhandelt mit den Mitarbeitern über die Mitbestimmung, die unternehmerische Mitbestimmung. Entweder einigt man sich und wenn man sich nicht einigt, fällt man auf das Niveau zurück und trägt das eben in die Zukunft fort, das galt im nationalen Recht.
Ja, aber wie soll das gehen? Also ich habe eine mitbestimmte deutsche Gesellschaft, ja, paritätisch mitbestimmt, die lasse ich wegziehen nach Belgien. Ja, und jetzt wird verhandelt und das scheitert. Und jetzt bedeutet das, dass dann das belgische Register mir dann doch einen Aufsichtsrat mitbestimmten einträgt?
Tja, es gibt die Wegzugsbescheinigung nicht, wenn man hier nicht nachweist, wie sonst man nachweisen muss, dass man die Verhandlungen eben entweder zu einer Einigung geführt hat oder so eine Abrufserklärung hatte oder die Frist abgelaufen.
Okay. Das heißt, das muss vorher geschehen.
Okay. Und eine totale Anomalie. Ich muss in Deutschland verhandeln über die Mitbestimmung, auch wenn ich nicht mitbestimmt bin, sondern wenn ich, sagt das Gesetz, 4/5 der maßgeblichen Grenze erreiche. Also das sind bei uns, kann auch der Jurist ausrechnen.
Im letzten Moment noch.
400. Ab 400 muss ich verhandeln, wenn ich ins Ausland gehe. So, dann verhandle ich lange und am Ende falle ich auf das zurück, was gilt. Und das ist bei 400 eben nichts. Aber ich muss eben schon unter den 500 Stand heute verhandeln. So.
Aber Christian, das führt mich zu dem Stichwort Missbrauchskontrolle. Also diese 4/5-Schwelle, ja, die habe ich da auch gesehen unter dem, also in dem 316 Absatz 3 Umwandlungsgesetz, in dem eigentlich die 4/5-Schwelle als Regelbeispiel für einen missbräuchlichen Fall angesehen wurde. Ich frage mich so ein bisschen, wenn das jetzt der Fall ist, was ist die Konsequenz? Was bedeutet das? Und Jens, wir müssen gleich auch noch einmal darüber sprechen, ob es auch noch andere Missbrauchsfälle geben kann, irgendwie aus dem Steuerrecht.
Genau. Ja, und vor allem, was das bedeutet, ja, weil Christian hat ja gerade gesagt, eingetragen ist eingetragen. Wenn wir hier so einen Missbrauchsfall finden, werde ich dann doch wieder ausgetragen und dann werde ich wieder zurückgetragen oder bin ich dann irgendwie aufgelöst? Oder
was? Nein, also wenn wir eingetragen sind, ist es passiert. Aber wenn wir eingetragen sind, ist es passiert. Also diese Missbrauchskontrolle, das ist irgendwie so der große Streitpunkt irgendwie dieser ganzen Umwandlungsrichtlinie, Umsetzungsgesetzgebung in Deutschland gewesen. Ursprünglich hieß es, das deutsche Register darf die Vorabbescheinigung nicht erteilen, wenn hier sozusagen ein Missbrauch gegeben sein könnte, mehr oder weniger. Also jetzt sagt das Gesetz, es müssen Anhaltspunkte für einen Missbrauch da sein. So, und was ist so der klassische Anhaltspunkt, wenn so ein Verhandlungsverfahren erst auf gerichtlichen Zwang oder behördlichen Zwang eingeleitet wurde, wenn man das nicht von sich aus gemacht hat? Da denkt man natürlich stark an die Arbeitnehmer. So, und im Übrigen, was Missbrauch ist, es sind eben nur Regelbeispiele, die wir da aufgeführt haben. Was Missbrauch ist, das wird uns irgendwann wahrscheinlich der EuGH sagen. Das kann der deutsche Gesetzgeber. Das war natürlich ein Petitum aus der Praxis und gesagt, können wir das nicht ein bisschen konkreter fassen? Können wir das nicht reinschreiben? Sagt der deutsche Gesetzgeber zu Recht, naja, kann ich ja nicht machen, gibt ja die Richtlinie vor. Ich kann ja nicht sagen, was die Richtlinie sagt, sondern was die Richtlinie sagt, kann mir nur der EuGH verbindlich sagen am Ende. Und deswegen ist dann irgendwie der Kompromiss gewesen, man macht Regelbeispiele, man sagt, es müssen dem Gericht Anhaltspunkte vorliegen. Und wenn die eben nicht vorliegen, dann ist es kein Missbrauch. So, was kann jetzt Missbrauch sein? Also ja, natürlich nicht, dass ich die Rechtsform wechsle.
Ich finde ehrlich gesagt, diese Aussage, die klingt so platt, aber also für unsere steuerrechtlichen Fragestellungen ist das eine ziemlich wichtige Feststellung, weil in der Richtlinie steht ja auch durchaus drin, dass steuerrechtliche Fragestellungen Missbrauch sein können. Der deutsche Gesetzgeber hat das jetzt natürlich nicht an der Stelle weiter konkretisiert, sondern nur diese Arbeitnehmervorschriften da aufgenommen. So, kann das eigentlich missbräuchlich sein, dass du natürlich, was du machst, wenn du deinen Sitz aus Deutschland wegverlegst, deinen Anknüpfungspunkt hier verlierst, der für verschiedenste Dinge ja relevant sein kann. Sitz in Deutschland von einer Gesellschaft kann, was auch immer, beschränkte Steuerpflicht für die Dividenden aus der Gesellschaft kann entfallen. Natürlich die Körperschaftssteuerpflicht, weiß ich nicht, Kapitalertragssteuerpflicht. Da sind ja 10.000 Sachen, die eben einfach dann hinterher nicht mehr einen Anknüpfungspunkt in Deutschland haben. Und da würde ich auch denken, das ist eigentlich so die logische Folge aus dem Wegzug, dass das eigentlich kaum sein kann, dass das als solches irgendwie einen Missbrauch begründen kann. Da muss schon irgendwas dazukommen.
Das ist so. Also das Regelbeispiel lautet ja auch, wenn man sich das mit den Mitarbeitern anschaut, das sagt, wenn ich schon bei 4/5 des Schwellenwertes bin, also 400 Mitarbeiter, wenn ich nur pro forma briefkastenförmig ins Ausland gehe, ja, wenn ich dort gar keine Wertschöpfung erbringe und den Verwaltungssitz in Deutschland behalte, also dieser reine Briefkastenform, also die briefkastengrenzüberschreitende, ja, Formwechsel, da sagt das Gesetz.
Aber Was ist mit 3/5, Christian? Was ist, wenn ich 3/5 erreicht habe und wegziehe? Heißt Regelbeispiel, dass dann trotzdem Anhaltspunkte dafür vorliegen könnten für das Gericht, dass man hier weggezogen ist, um letztlich die Mitbestimmung hier zu
umgehen? Eigentlich würde ich das nicht sagen. Also das ist ja lange Zeit umstritten gewesen mit diesen grenzüberschreitenden, mit der Niederlassungsfreiheit grenzüberschreitend, ob ich eigentlich so einen rein tatsächlichen Anhaltspunkt brauche. Ja, das ist ja bis Pollbut umstritten gewesen, muss es eigentlich so sein, dass ich auch nach außen hin dokumentiere, dass ich nicht nur in die andere Rechtsordnung gehe, sondern dass ich auch in dem anderen Land wirtschafte. Und eigentlich kann das keine Rolle spielen, ob ich da auch wirtschafte. So eigentlich die Lesart von Pollbut, diesen tatsächlichen Anknüpfungspunkt brauche ich wohl nicht. Und wenn man sich jetzt hier die Regelungen anschaut, Umruck, brauche ich den eben auch nicht. Es sei denn, es ist ein Missbrauchsfall. Ich bin schon bei 400, oder Regelbeispiel für einen Missbrauchsfall, ich bin eben bei 400 Arbeitnehmern und ich gehe nur pro forma ins Ausland. Wenn ich so ein Regelbeispiel habe und es sagt eben 400 und keine Wertschöpfung im Ausland und der Verwaltungssitz bleibt im Inland, ja, dann würde ich mal sagen, bei 300 dann eben nicht und ein bisschen Wertschöpfung im Ausland vielleicht auch nicht. Irgendwie werde ich ja vielleicht dann auch was machen im Ausland.
Aber ich glaube, steuerlich kann man sich natürlich auch nur wenig vorstellen, Götz. Ja. Also da kann man natürlich sich da Dinge konstruieren. Aber man fragt sich natürlich schon, wenn das dann bei so einem Amtsrichter liegt, ja, und der dann sich darüber Gedanken macht, ob das jetzt hier steuerlicher Missbrauch ist. Das muss ja schon was sein, was dann der Sache auf die Stirn geschrieben ist. Ja. Und ich sag mal, wenn der dann die Eintragung oder die Erteilung dieser Bescheinigung verweigert, stelle ich mir mal vor, dann streite ich da vom Amtsgericht, ja, über solche steuerlichen Themen, ob das jetzt steuerlicher Missbrauch ist oder nicht. Ja. Und Adhäsionsverfahren oder sowas haben wir nicht, Streitverkündung oder dass wir sagen, das ist besser vielleicht von dem Finanzgericht aufgehoben, sondern dann muss der Amtsrichter
sich damit beschäftigen. Ich glaube schon, dass das so wäre. Ich finde das mittelmäßig abwegig, ehrlich gesagt, weil ja gerade so, wenn wir sagen, wir verlagern Anknüpfungspunkte ins Ausland, haben wir ja ein sehr vollständiges sehr durchdachtes Entstrickungsregime, was ständig angepasst wird. Also wir haben hier schon aufgepasst, dass die stillen Reserven nicht künstlich ins Ausland verlagert werden. Und sonstige Folgen, die aus so einem Anknüpfungswechsel herauskommen, die können eigentlich dann eben tatsächlich keinen Missbrauch begründen, ja, weil wir haben ja die Schranken an allen Grenzen nach außen quasi schon aufgestellt.
Und ja, und dann ist es aber so, Jens, klar, also sozusagen Rechtsstreit kann man natürlich wie immer nicht drüber führen in diesen Sachen, die eintragungspflichtig sind. Ich habe einen Zeitplan und wenn ich dann irgendwie erstmal durch die Instanzen in so einem Rechtsbeschwerdeverfahren gehe, dann ist der Zug abgefahren und zwar meilenweit abgefahren. Also ist es wie immer, ich kann das eigentlich nur machen, wenn ich sage, ich habe so einen eingeübten Weg. Da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Das ist jetzt hier alles flächendeckend und funktioniert theoretisch über Kreuz mit jeder Rechtsordnung, EU-EWR-weit. Aber am Ende wird man es auf den eingeübten Pfaden machen. Es gibt natürlich auch Rechtsordnungen, die man sicherlich aus bestimmten Gründen eher ansteuert als andere. Und wenn man hier Neuland betritt, wenn man irgendwie tatsächlich so einen Vorgang hat, den man so noch nicht praktiziert hat, dann wie immer frühzeitige Abklärung mit den Registern und den Notariaten und schauen, so viel wie man vorher abklären kann, dass es dann smooth durchläuft. Denn das ist ja jetzt eben Law in the Books zunächst mal hier. Ein wichtiger Punkt vielleicht auch noch, was bringt es uns? Wir haben jetzt natürlich in Deutschland das alles wunderbar durchgeregelt. Das funktioniert aber natürlich nur im Moment mit den Rechtsordnungen in Deutschland, EWR, die das auch alles schon umgesetzt haben, was da in der Richtlinie steht. Und ich habe jetzt gar keinen aktuellen Überblick, aber das haben eben noch lange nicht alle getan. So, und die es eben noch nicht getan haben.
Ja, aber ich vermute, genau, dann machen wir das dann noch althergebrachten Recht dann wahrscheinlich irgendwie sozusagen auf Grundlage der Rechtsprechung. Ganz interessant, ja.
Vielleicht aber nochmal ein Stichwort. Du hast EU-EWA gesagt. Jens, ich weiß, dass du gleich auch zum Flughafen musst. Also wir haben jetzt hier nicht mehr überbordend viel Zeit. So, Drittstaaten sind raus, ja. Die kriegen wir nicht rein verschmolzen, die kriegen wir nicht raus verschmolzen. Jetzt mal vom Prinzip. Vielleicht Jens, Christian.
Und auch nicht Identitätswahrung dorthin oder zurückverlegt. Ja, was ja, wo man sagen muss, macht eigentlich nicht so wirklich viel Sinn. Ja, man hätte sich ja zumindest mal vielleicht ein paar Länder aussuchen können. Hier innerhalb Europas mal jedenfalls, vielleicht die Schweiz oder UK, was da so gibt, ja, wo man ja auch entsprechend da wirtschaftliche Beziehungen hat, wo das ja schon Sinn gemacht hätte, das zuzulassen. Ja, und ja, das ist aber offensichtlich nicht so. Aber das heißt ja nicht, Götz, dass das nicht auch gehen würde. Ja, es gibt natürlich, dann muss man dann eben sehen, dass man das versucht zu umfahren. Ja, und dass man sich dann eben die Jurisdiktion sucht, wo man mal einen Zwischenstopp macht. Und dann geht es von dort eben weiter in den Drittstaat. Weil es ist ja mitnichten so, dass alle EU-EWR-Staaten diesen EU-EWR-Bezug haben, sondern andere Staaten lassen das eben auch in andere Richtungen zu, auch traditionell, ja, wie zum Beispiel Liechtenstein kannte da schon immer diesen, auch den grenzüberschreitenden identitätswahrenden Wegzug in alle möglichen Richtungen. Belgien kennt das auch, hattest du
Belgien, Christian. Genau.
Ja, und,
also genau.
Dann muss man das halt eben übers Eck
machen. Man muss das übers Eck machen. Man geht eben erst in eine und dann in die andere. Und dadurch, dass es identitätswahrend ist, jetzt mit dem Formwechsel, sollte das auch funktionieren. Kann das ein Missbrauch sein? Eigentlich auch nicht. Ne? Wenn ich sage, ein anderer EU-Staat lässt das eben zu, dann kann es ja kein Problem sein, in diesen EU-Staat zu gehen. Man kann ja deswegen nicht einen EU-Staat oder EWR-Staat isolieren.
Aber es wäre sicher denkbar. Genau, wenn so ein deutsches Registergericht davon irgendwie vielleicht mitbekäme, so nach dem Motto, die machen da nur einen Zwischenstopp, dass man dann tatsächlich sagt, das könnte ein Missbrauchsthema sein. Was, glaube ich, auch interessant ist für unsere Hörer beim Zuzug. Ja, also wenn zum Beispiel eine Gesellschaft zum Beispiel in der Schweiz gegründet wurde und die lassen wir dann über Belgien oder Liechtenstein identitätswahrend nach Deutschland zuziehen, dann ist es ja häufig so, dass unsere Regelungen hier im Steuerrecht oder im Gesellschaftsrecht knüpfen ja daran an, dass das eine in einem EU-EWR-Staat gegründete Gesellschaft sein muss. Ja, und man würde natürlich sagen, so eine nach Deutschland zugezogene Gesellschaft ist natürlich eine nach deutschem Recht gegründete Gesellschaft. Ja, weil also jetzt auch, wo das gesetzlich geregelt ist, kann das gar nicht so anders sein, hat ja alle Gründungsdinge durchlaufen. Aber ich darf berichten, vor vielen, vielen Jahren, schon echt lange her, haben wir das Justizministerium damit mal befasst. Und die waren der Auffassung, dass es so Gesellschaften zweiter Klasse geben kann, ja, die so einen Makel haben, ja, wenn die mal zugezogen sind, eben von einem Drittstaat. dass die eigentlich nicht in Deutschland gegründet wurden, in der EU, sondern in einem Drittstaat. Ja, und das würde natürlich, wenn das richtig wäre, hier den Zugang zu bestimmten Regelungen einfach dann verneinen. Es kann natürlich nicht richtig sein. Und Götz, wir wissen auch, wie man das, so ein Makel, dass man es wegkriegt, verraten wir hier nicht, wie es geht, aber es geht. Und aber das ist schon, fand ich jedenfalls
sehr überraschend. Aber das wäre...
Hat das Umbruch vielleicht daran was geändert, dass man sagt, jetzt, wenn ich im Grunde da so rechtliche Vorschriften habe und dann im Grunde zuziehe, ja, ob man dann sagen kann, so ein Makel, der musste doch aber dann wahrscheinlich spätestens weg sein, ja, weil jetzt gibt es ja echte gesetzliche Regelungen.
Eigentlich schon, ne? Weil wenn ich dann sage, im Zuzugsstaat wird eingetragen, das setzt ja eben voraus, dass ich alle Errichtungsvorschriften im Zuzugsstaat, Kapitalanforderungen, Satzungsanforderungen und dergleichen eingehalten habe. Eigentlich kann da kein Makel dran sein. Ne? Das ist vielleicht mal sozusagen jetzt, wo wir gerade über diese über Bande spielen sprachen. Das war ja auch ein Thema im Gesetzgebungsverfahren. Die Richtlinie sah hier nur die Ausgliederung zur Neugründung vor. Und der deutsche Gesetzgeber hat überschießend umgesetzt und hat gesagt, auch zur Aufnahme. Und so ein paar andere Sachen auch überschießend, denn was man ja sehen muss, wenn man jetzt hier irgendwelche besonderen Vorteile in diesen grenzüberschreitenden Umwandlungsvorschriften finden würde im Vergleich zum nationalen, hat man es ja jetzt natürlich in der Hand, indem man irgendwie noch so eine 1-Euro-Gesellschaft aus den Niederlanden mit ins Boot nimmt. Wenn ich mit 2 deutschen Gesellschaften irgendwas machen will, noch irgendwie eine 3. aus dem Ausland dazu für 1 Euro, habe ich natürlich jetzt immer in der Hand, einen grenzüberschreitenden Fall draus zu machen und die grenzüberschreitenden Vorschriften anzuwenden. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, das ist ja so eine offensichtliche Möglichkeit, über Bande zu spielen, dann ermögliche ich doch sozusagen direkt das gesamte Umwandlungsinstrumentarium, das ich jetzt habe, um solche Sachen nicht zu machen. Aber das wird nochmal interessant sein, ob man hier noch irgendwas findet, wo man sagt, also das will ich lieber hier nicht national machen, obwohl es eigentlich ein nationaler Vorgang ist, und ich hole mir hier noch irgendwie eine EU-Auslandsgesellschaft rein.
Jens, du musst los?
Genau, ihr könnt ja weitermachen. Ich würde ja meine Tonspur hier unterbrechen. Es fliegt ja heute irgendwie leider nichts, deswegen will ich den jetzt auch nicht verpassen, meinen Flieger. Genau, aber ihr könnt ja mal weitermachen.
Prima, super, danke.
Ja, tschüss. Okay, bis dann, mach's gut. Christian, was haben wir denn noch offen?
Ich hätte gesagt, wenn man hier mal eine Gegenfrage loswerden darf, in Richtung des Steuerrechts, ist es, was ich mich gefragt habe hier bei der Sache, jetzt haben wir ja echt ein tolles Gesetz für grenzüberschreitende Mobilität der Gesellschaften, klar beschränkt auf die Kapitalgesellschaften, nicht auf die Personengesellschaften, aber doch hier wirklich sehr gut geordnet, sehr gute Qualität und sehr weitreichend, große Rechtssicherheit verspricht das ganze Jahr. Im Sinne irgendwie so der europäischer Binnenmarktsgedanke. So, und am anderen Ende höre ich immer sozusagen hier von meinen Freundinnen und Freunden im Steuerrecht hier im Hause, wenn wir eine Ebene nach oben gucken, auf die Gesellschafterinnen und Gesellschafter, wird eigentlich immer strenger alles. Wegzug von Gesellschafterinnen und Gesellschaftern eigentlich, zumindest was die steuerlichen Folgen angeht, immer strenger. Ist das ein scheinbarer Widerspruch oder ist das ein tatsächlicher Widerspruch?
Also das ist natürlich schon so, ehrlich gesagt. Genau das Gleiche habe ich mich auch gefragt hier in Vorbereitung auf den Podcast. Wir haben natürlich auf der einen Seite schon auch die Internationalisierung des Umwandlungssteuerrechts im Umwandlungssteuergesetz. Also wir hatten ja im KÖMOG, im Modernisierungsgesetz für die Körperschaftssteuer, war ja klar, das Optionsmodell war irgendwie so das große Ding, über das alle geredet haben. Aber parallel dazu ist ja unter anderem auch, sind die persönlichen Anwendungen, Anforderungen an Umwandlungsvorgänge im Umwandlungssteuergesetz gestrichen worden und auch im Körperschaftssteuergesetz ein paar scharfe Regelungen eigentlich zum Thema Entstrickung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten gestrichen worden, sodass man da schon eine Öffnung hat, sodass wir jetzt in einer Situation sind, wo Verschmelzungen, Abspaltungen etc. Eigentlich ohne persönliche Voraussetzungen durchgeführt werden können. Und da war bisher, muss man sagen, das Gesellschaftsrecht eigentlich die Bremse. Weil wir waren danach im KÖMOG sehr frei, was wir machen konnten, nur grenzüberschreitende Abspaltung und so weiter, das gab es halt nicht. Also wir sehen hier eigentlich eine Liberalisierung in dem Bereich persönlicher Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes auf der Gesellschaftsebene, die flankiert ist mit eigentlich ziemlich umfangreichen Entstrickungsregelungen, haben wir eben drüber gesprochen. Ja. Das heißt, da ist auch keine Lücke oder so. Aber wir haben trotzdem eine Liberalisierung. Und dann haben wir aber auf der Gesellschafterebene, und das ist genau der Punkt, den du ansprichst, eigentlich den krassen Verstoß gegen die Mobilität der Unternehmerpersönlichkeiten eben durch die Neufassung von 6 ASTG, ne? Mit dem Wegfall eigentlich der unbegrenzten Stundung. Das passt kaum ins Schema, muss man schon sagen. Okay. Wo man sich da jetzt fragen muss, was ist eigentlich das Schema? Die Liberalisierung der Freizügigkeit oder eigentlich die Verschärfung? Und also das ist genau,
wie du sagst. Und da haben wir Widerspruch und bei den Gesellschaften, auf der Gesellschaftsebene nimmt man es einfach hin, weil wir da sowieso durch eure Anknüpfung, Betriebsstätte und so weiter eigentlich nichts befürchten muss durch die Mobilität, was sozusagen die Rechtsform angeht. Oder das ist also der tiefere Grund.
Das ist natürlich schon so. Ich meine, man muss auch sagen, dass die Entstrickungen natürlich auf Gesellschaftsebene auch existieren und die sind ja auch relativ scharf dann von dem Zeitpunkt, an dem tatsächlich besteuert wird. Also wir können ja bei einer Entstrickung auf Betriebsebene können wir so einen Ausgleichsposten bilden, der das ein bisschen aufschiebt, aber sowas wie eine unbeschränkte, dauerhafte Stundung kennen wir da natürlich tatsächlich nicht. Ja, muss man sich auch überlegen, ob es überhaupt rechtfertigt ist. Ja. Aber trotzdem, das Besteuerungssubstrat ist ja auch bei natürlichen Personen per se nicht weg. Wir haben ja da einfach tatsächlich, muss man sagen, da muss der EuGH wahrscheinlich nochmal drauf gucken über den 6 ASTG. Und das ist ja Jens Lieblingsthema. Das ist fast schon ein Verrat, hier darüber zu sprechen, wenn er nicht da ist.
Okay, na gut, dann finden wir
das Thema. Ich glaube, Christian, eine Sache, die ich noch mit dir gerne einmal besprechen würde, ist Thema Verwaltungssitzwechsel isoliert. Ne? Also wir sprechen ja jetzt mit dem UMRO ganz darüber, was passiert eigentlich, wenn wir hier richtig förmlich im Grunde genommen den Satzungssitz verwechseln, aber dieser rein tatsächliche Vorgang, Wechsel des Verwaltungssitz. Gibt es ja eigentlich irgendwelche Neuigkeiten? Also aus dem Umbruch würde ich vermuten, ergibt sich da nichts. Aber vielleicht kannst du einmal noch so einen Einblick geben. Wir haben ja schon mit dem MOPEC da, was die Mobilität von Personengesellschaften angeht, vielleicht eine Verbesserung, Änderung. Also es wäre, glaube ich, stark, wenn du das aus deiner gesellschaftsrechtlichen Perspektive mal einmal noch mal so umreißt.
Ja, also durch das Umbruch ist da nichts Neues geschehen. Was ja irgendwann mal neu war, das ist aber auch schon eine ganze Weile her, ein paar Jährchen her, dass wir die Möglichkeit haben, bei den Kapitalgesellschaften, bei der GmbH und der Aktiengesellschaft den tatsächlichen Sitz zu entkoppeln vom Satzungssitz. So, dass ich sage, das GmbH-Recht und das Aktienrecht sagt, 4a GmbH-Gesetz, Sitz der Gesellschaft ist der Ort im Inland, den der Gesellschaftsvertrag bestimmt. Und wenn ich den im Inland festgelegt habe als Satzungssitz, dann, was den tatsächlichen Sitz angeht, flexibel bin, den woanders zu haben. Bei der Personengesellschaft sagt man ja eigentlich traditionell, die Personengesellschaft hat einen Sitz. Die hat einen Sitz und das ist der, wo sie sitzt. Und im Idealfall steht dann auch der, da sagt man nicht Satzungssitz, sondern weil es Gesellschaftsvertrag nicht Satzung ist, der Vertragssitz ist dann auch der, wo sie tatsächlich sitzt. Und wenn im Vertrag was anderes steht, steht eigentlich was Falsches im Vertrag. Und im Register muss ja auch das stehen, was der tatsächliche Sitz ist. Und wenn im Register was anderes steht, zum Beispiel das, was im Gesellschaftsvertrag steht, aber das eben abweicht von dem, wo sie tatsächlich sitzt, dann ist das letztlich verkehrt, was da steht. Aber eigentlich sozusagen traditionelle Lesart, die Personengesellschaft hat einen Sitz und das ist eben ihr tatsächlicher Sitz und dieser tatsächliche Sitz muss dann eben richtig aufgeschrieben sein. So. Und da sagt jetzt aber das MOPEC, das was im Prinzip das Aktienrecht und das GmbH-Recht auch sagen, dass man eigentlich so eine Sitzspaltung haben kann. Dass man sagt, ich kann den Vertragssitz haben, den muss ich im Inland haben. muss hier eingetragen sein. Umkehrschluss, den tatsächlichen Sitz kann sie dann möglicherweise auch woanders
haben. Ich meine, das wird ja spannend für die internationale Komponente. Ne? Also bisher bin ich eigentlich immer davon ausgegangen, dass wenn eine Personengesellschaft aus Versehen wahrscheinlich ihren Verwaltungssitz im Ausland hat, dass wir dann hier, was die Stichworte Identitätswahrung, Existenz dieser Personengesellschaft, Haftungsabschirmung etc., also eigentlich alles, was vielleicht uns hier auszeichnen sollte, dass wir da zumindest mal ein großes Fragezeichen dran schreiben müssen. Ist das, also vielleicht ist das auch übertrieben, aber das so. Und dann wäre die Frage, die neue Möglichkeit, hier seinen Satzungssitz anderswo zu wählen, nach dem OPEC, ist das eigentlich, hilft uns das hier auch?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe den hier gerade mal offen. Sitz der Gesellschaft, der neue 706 WGB ist das ja dann ab 01.01.24. Sitz der Gesellschaft ist der Ort, an dem deren Geschäfte tatsächlich geführt werden. Klammer auf Verwaltungssitz, ist die Gesellschaft im Gesellschaftsregister eingetragen, ja, diese neuen eingetragenen GbRs, ja. Und haben die Gesellschafter einen Ort im Inland als Sitz vereinbart, so ist abweichen von Satz 1 dieser Ort Sitz der Gesellschaft. Also man sieht, das kann auseinanderfallen. Der Vertragssitz muss im Inland sein und Umkehrschluss würde der Jurist ja eigentlich sagen, der Verwaltungssitz dann vielleicht nicht. Muss er ja auch heute schon nicht. Ja? Ich kann den Verwaltungssitz verlegen, dann ist die Frage nur, was passiert. Ja, ist das hier so eine Art, so wie man das bei der GmbH und bei der Aktiengesellschaft, bei der GmbH eben aus dem 4a GmbH-Gesetz liest, Kapitalgesellschaften ist es ja eigentlich, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, ich weiß, viele sehen das auch anders, auch namhafte Stimmen, aber ich glaube, dass man kann schon sagen, herrschende Meinung, dass man sagt, das ist so eine verdeckte, das ist so eine versteckte IPR-Regelung, was wir da im 4a haben. Ja,
die das im Grunde genommen freizeichnet, ja, dass du auch ins Ausland
reist. Das ist an sich so eine verdeckte Gründungstheorie. Ja? Ja, eigentlich sagen wir ja Sitztheorie in Deutschland, aber deutsche Gesellschaft ist eben das, was in Deutschland auch tatsächlich sitzt. Aber eigentlich sagt man bei den Kapitalgesellschaften, nee, wenn das nun mal so ist, dass der Satzungssitz im Inland sein muss, dann kann der Verwaltungssitz offenbar woanders sein und dann bleibt es aber trotzdem eine deutsche GmbH. Ja, so verdeckte IPR-Regelung. So, und die gleiche Frage stellt sich jetzt eigentlich bei diesem neuen 706 BGB. Okay. Gewollt ist es wohl nicht. Also, dass man jetzt sagt, die Gesetzesbegründung stößt einen gerade darauf, dass man jetzt hier so eine versteckte Gründungstheorie reingemacht hat.
Ist verstanden, aber dann können wir können ja damit rechnen, dass dann die herrschende Meinung sich ähnlich entscheidet wie bei 4a.
Gibt's Sinn. Also klar, also die das jetzt aufgreifen, die sagen, ja, was soll denn sonst gemeint sein? Ja. Was soll denn sonst gemeint sein, wenn man da auch diesen Unterschied macht und sagt, also der Registersitz, der muss im Inland sein. Ja. Punkt. Wir sagen, ja, und alles andere eben nicht. Also,
so. Es ist natürlich interessant, ist für uns natürlich interessant für Leute, die eben auf irgendwie relativ einfache Art und Weise, vielleicht ohne hier das förmliche Verfahren, was wir jetzt angesprochen haben, anzustoßen. Und sich dann ganz in die ausländische Rechtsform zu begeben, vielleicht mit einer ausländischen Gesellschaft agieren wollen, ja.
Naja. Ja, und da sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, das hattest du und Jens ja harmoniert, warum eigentlich hier die Personengesellschaften nicht dabei sind im Umbruch. Kann man sagen, ja, das Umbruch hat schöne geordnete Regelungen und schaffen große Rechtssicherheit. Aber natürlich eben auch Regeln, die dann auch zwingend befolgt werden müssen. Also, und vielleicht kann man ja eben sagen, bei den Personengesellschaften, wenn man jetzt große Flexibilität will und eingeübte Möglichkeiten hat, außerhalb der umwandlungsrechtlichen Vorschriften, ist es vielleicht jetzt, wenn man an Flexibilität denkt und Experimentiermöglichkeiten, gar kein Unglück, dass die nicht dabei sind. Also was ich sagen will, ist, dass etwas, erstmal würde man denken, die sind nicht geregelt, das ist ja wahnsinnig schlecht für die, dann können die das ja nicht. Doch, das können die im Grundsatz auch erstmal. Natürlich können die über die Grenze gehen, natürlich genießen auch Personengesellschaften die europäischen Grundfreiheiten, Niederlassungsfreiheit. So, und wenn wir uns eben Pollbut anschauen, vielleicht können die das dann sogar leichter nach wie vor, so wie es Kapitalgesellschaften teilweise ja jetzt auch sehr leicht konnten über die von dir genannten eingeübten Wege.
Interessante, ist eine interessante Erwägung. Ja. Mhm. Top. Du, dann ganz herzlichen Dank, dass du hier mit deiner gesellschaftsrechtlichen Expertise uns nicht nur unterstützt hast, sondern eben uns das dir überhaupt ermöglicht hast. Hervorragend. Und ich freue mich, wenn wir uns dann zur nächsten großen Reform von was auch immer widersprechen.
Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke.
Ganz liebe Grüße nach Hamburg.
Danke. Tschüss.